Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Gedankenkraft, deinem Podcast aus dem Lebenslauf. Mein Name ist Selina Julia Schneider und ich freue mich heute mit dir eine wunderschöne Folge mitten aus dem Leben, kann man sie nennen, zu teilen. Und zwar ist heute Felix Hanapel bei mir zu Gast. Felix Hanapel ist der Gründer von Woanders Vegan, einem Blog und auch Podcast, in dem er seine Liebe zu Veganismus mit seiner Leidenschaft zum Reisen verbindet. Und Felix ist tatsächlich ein alter Bekannter, kann man sagen, denn wir kennen uns schon seit Kindertagen und ich freue mich umso mehr, dass er heute bei mir im Podcast zu Gast ist, um so ein bisschen über das Leben zu philosophieren und darüber zu sprechen, was Kraftorte mit uns machen, was insbesondere in der Corona-Zeit für Sehnsüchte in uns entstehen, was seine persönliche Definition von Luxus im Alltag ist. Wir sprechen darüber, warum wir manchmal das Gefühl haben, nicht richtig zu sein, so wie wir sind, und dass wir einfach wieder alle auch mehr echt sein dürfen. Es geht um kleine Rituale der Achtsamkeit, um Beziehungen. Es geht eigentlich wirklich um alle möglichen Lebensthemen, die uns in dieser Folge beschäftigt haben. Und ich habe mir die Folge im Nachgang auch nochmal angehört und fand insbesondere auch Felix' Sichtweise auf die Dinge so schön und so anders. Und deshalb wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Inspiration mit der Folge. Und wir lieben los. Ja, und wie gerade eben schon angesprochen, ist der liebe Felix heute bei mir im Podcast zu Gast. Und ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Felix.
Hey, hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist. Bevor wir anfangen heute mit dem Interview, muss ich erst nochmal so ein kleines Intro machen, denn ich finde es einfach so unglaublich lustig, witzig, schön, dass wir nach, wie viele Jahren sind es? Boah, bestimmt 25 Jahren so gefühlt.
Ja, stimmt.
20 Jahre.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hier zusammen am Tisch sitzen.
Ja,
denn,
ja,
auch dir möchte ich das gerne erzählen, wenn du gerade zuhörst. Felix und ich, wir kennen uns tatsächlich aus Kindertagen, sogar wahrscheinlich noch aus der Kinderwiege, wenn man so
wahrscheinlich,
will.
Wahrscheinlich, ja.
Und zwar unsere Eltern waren bzw. sind befreundet und ja, Felix und ich haben in unserer Kindheit viele Stunden miteinander verbracht. Ich weiß noch, früher haben wir zusammen Musik gemacht, du hast Schlagzeug gespielt, ich habe Keyboard gespielt und solche Geschichten.
Ja, stimmt, du hast immer viel Klavier gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben Theater gespielt.
Ja,
das
stimmt,
Theater. Das ist immer so das, was die Eltern vielleicht noch wissen und sich dann denken, ach, war das witzig. Und,
geht so.
Ja, nein, bestimmt nicht.
Auf jeden Fall ist es einfach total cool, dass Felix und ich tatsächlich über Instagram von bestimmt einem halben Jahr oder was war es, ne, irgendwo wieder die Wege sich gekreuzt haben und wir wieder Kontakt aufgenommen haben und wieder zueinander gefunden haben und jetzt auch im November die Videoproduktion meines Meditationskurses zusammen gemacht haben. Und ich finde das immer so schön, wenn man mit Menschen arbeitet, die irgendwo eine Verbindung haben,
ja,
wo man
ja
auch einfach weiß, dass es stimmt. Deshalb finde ich es auch einfach unglaublich schön, dass du heute hier in dem Podcast bist und dass wir zu deinem Projekt sprechen.
Ja.
Denn du hast ja auch ein Projekt. Magst du mal erzählen?
Ich habe auch ein Projekt, genau. Ja, ich habe auch ein Projekt. Nennt sich Woanders Vegan. Und ich mache das mit Melina zusammen, meiner Verlobten. Es geht größtenteils ums Reisen und ums vegan Leben, so wie der Name schon sagt. Und wir verpacken da aber auch ganz viel Beziehungsthemen drin. Also es ist ziemlich breit gefächert und es hilft immer, so ein Übernamen zu haben, der einen so ein Stück weit in eine gewisse Richtung bringen kann, und das funktioniert mit Woanders Vegan gerade ziemlich gut. Also auch
okay.
Podcast, YouTube-Kanal, so in diese Richtung.
Spannend. In Woanders Vegan stecken ja letztendlich in dem Namen zwei Themen. Woanders
genau.
ist auf der einen Seite dieses Reisen,
genau.
vegan, eine Lebenseinstellung für dich.
Ja, auch bewusster zu sein in gewisser Weise. Ja.
Achtsam zu sein. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, dich vegan zu ernähren?
Ich glaube, es passiert vielen so. Wir haben damals Dokumentationen gesehen und dann wurde uns beiden bewusst, Melina war länger schon vegetarisch und ich habe ganz normal gegessen. Und wir haben das gesehen und es war so pervers auf einmal, was funktioniert in dieser industriellen Tötung, in dieser Art, wie wir die die Welt ernähren über Fleisch, über billiges Fleisch auch. Und das war einer der Gründe, wo wir gesagt haben, okay, nee, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt. Und ab da war es kein Problem mehr. Ab da habe ich kein Fleisch mehr gegessen und habe auch nicht mehr gedacht, ja, oh Gott, ich würde jetzt gerne und irgendwas. Mhm. Aber ich kann trotzdem noch verstehen, wenn das Luxus für viele Leute ist, ein gutes Stück Fleisch, irgendwie der Geschmack und der, das verstehe ich und das kann ich vollkommen nachvollziehen und ich finde auch nichts verwerflich daran. Aber ich muss sagen, für mich selbst war das absolut kein Thema in dem Moment, ja.
Luxus ist ein gutes Stichwort, was du gerade angesprochen hast, denn tatsächlich geht es ja bei mir in dem Podcast darum, auch so ein bisschen zu schauen, wie hat sich der Begriff von Luxus so über die Jahre hinweg vielleicht verändert oder entwickelt? Luxus hin von materiellen Gütern oder auch monetärem Wert hin zu vielleicht anderen Werten. Was würdest du für dich als Luxus in deinem Leben bezeichnen? Was ist für dich Luxus?
Genau, ich glaube, Luxus ist, selbst bestimmen zu können, was man tut, nicht fremdbestimmt zu sein. Also was heißt, man ist immer ein Stück weit selbst fremdbestimmt, aber man kann versuchen, mehr eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn man dann viel unterwegs ist, viele neue Reize bekommt, das ist immer ein Thema. Das ist für mich Luxus, irgendwie in Paris zu sein, im Centre Pompidou irgendwie Kunst zu gucken und zu sagen irgendwie, also so diese kleinen Dinge, wo ich meinem Gehirn ein bisschen Futter gebe, meinem Geist irgendwie. Mhm. Und da geht's auch ein Stück weit beim Reisen, ja, das ist ja nichts anderes. Du nimmst die ganze Zeit auf, wie so ein Schwamm so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, der größte Luxus, den ich mir so vorstellen kann, möglichst viel aufnehmen zu dürfen, verschiedene Dinge einfach. Ja.
Also verschiedene Dinge zu entdecken, verschiedene Welten zu erleben und dir dadurch so mehr und mehr deinen eigenen Horizont zu formen.
Genau, ja. Und das auch umzusetzen, zu kanalisieren in die eigene Kreation. Ja.
Das ist total spannend, weil ich bin da total d'accord mit dir. Mhm. Und bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich super lange in der Werbeindustrie gearbeitet habe und da auch viel im Bereich Luxusgütermarketing unterwegs war. Und super lange mich deshalb mit dem Thema Luxus auseinandergesetzt habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass also diese ganzen Luxusgüter funktionieren ja nur, weil eine unglaubliche Geschichte dahinter steckt. Ja, ne? Ja. Und was alle Menschen lieben, sind Geschichten. Und am schönsten sind Geschichten, die wir selbst schreiben, die wir selbst erfahren. Ja. Und ich glaube, deshalb haben ganz, ganz viele Menschen auch so dieses starke Bedürfnis zu reisen, dieses Fernweh, was in ganz, ganz vielen Menschen drin steckt. Was ist der Grund, warum du das Reisen so in das Zentrum deines Lebens stellst oder warum ihr es in euer Zentrum stellen wollt?
Ich finde einfach, und das ist ein Begriff, ich weiß nicht, ob den Andreas Altmann, das ist ein Reiseschriftsteller, ob der den geprägt hat, auf jeden Fall weltwach zu sein in gewisser Weise. Mhm. Ich gerade aktuell, wo so viel polarisiert wird und wo so viel politisch auch irgendwelche Fakten verdreht werden, finde ich es total wichtig, offen zu sein und weiterhin alle Seiten irgendwie zu sehen, zu hören und nicht sich auf seine kleine Welt zu beschränken. Also ich glaube, gerade ist es extrem wichtig, dass man möglichst oft aus seiner Bubble rauskommt. Mhm. Und das machst du beim Reisen. Du setzt dich anderem aus einfach. Mhm. Und das hält mich irgendwie in gewisser Weise frisch, habe ich so das Gefühl. Das hält mich immer, wenn ich von der Reise komme oder wenn ich mich drauf freue, irgendwie dann ist es so, das ist inspirierend und das hält mich einfach wach. Ja. Mhm. Und es hält mich offen, es hält mich tolerant. Das sind auch so Dinge, weshalb Reisen so wichtig ist für mich.
Ja. Bist du ein Mensch, der gut und gerne an einem Ort verweilen kann?
Das kommt drauf an. Also ich glaube auch, so, ich meine, jeder hat so Vorstellungen von Orten, wo er gerne verweilen würde.
Was ist das für ein Ort bei dir?
Der Ort ist sehr, 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 sehr still. Also ich ich gerade heute, ich war kurz einkaufen, ich finde das schon, es ist, ich lebe jetzt nicht in einem großen Ort, aber ich bin auch runtergefahren im Auto und allein das, ich fahre auch immer langsamer. Mhm. Ich schleiche da rum und auch das Autofahren an sich macht mir schon so ein bisschen, ich weiß nicht, das bringt mich immer, das ist unangenehm
aus
schon.
Aus der Komfortzone.
Ja, genau. Und dann bin ich einkaufen, dann hoffe ich immer, dass ich irgendwie jetzt nicht jemandem über den Weg laufe und irgendwie Smalltalk halten muss und so.
Stehst du nicht drauf?
Nee. Und das ist wirklich, ich würde gerne anders, ja. Also das ist ja nicht cool, wenn man da durchläuft und dann denkt man, oh ja, nee, ich will eigentlich mit niemandem reden hier gerade, weil ich hier Leute kennen könnte. Und deshalb, ich sehe da ganz viel so ein bisschen abseits irgendwie einen Platz in der Natur. Das, ja, auch mal, auch die Vorstellung, wie es in Kanada so oft ist. In Kanada hat jeder so eine Lodge, da fährst du 500 Kilometer Richtung Norden und da ist so wenig los, dass du da einfach, da hat dann jeder so ein kleines Ferienhaus und dann im Sommer wird dann dahin gefahren und dann wird dann mal entspannt. Und das können wir bei uns gar nicht. Also, ja.
Ja, das ist richtig. Es stimmt schon, ja. Wenn du so drüber redest, manchmal denke ich mir das schon auch. Ich glaube, das ist für mich auch ein Grund, warum ich auch aus meinem Dorf irgendwie unbedingt raus wollte. Für mich war dieses Anonyme schon noch irgendwie eine Zeit lang sehr, sehr wichtig. Oder okay, ist es eigentlich auch noch, ne?
Stimmt, das ist in der Großstadt so, ne? Da
richtig,
kennst du eigentlich, ja die Wahrscheinlichkeit ist gering.
In Düsseldorf, du redest mal mit dem Nachbarn bei uns im Haus, wenn er ein Päckchen annimmt, aber du bist halt sehr anonym.
Ja.
Und auf der anderen Seite, ich schätze das auch sehr, irgendwie so die Community oder irgendwie so den Kiez um sich rum zu haben.
Ja,
ich war ja letztes
Jahr
für ein paar Monate in Berlin und habe da in Friedrichshain gewohnt, wo halt auch meine ganzen Kindergartenfreundinnen lustigerweise gewohnt haben. Ne? Und dann hast du dich irgendwie abends nach der Arbeit getroffen, nochmal beim Bütchen gesessen, was getrunken. Und du bist halt über die Straße gelaufen und hast halt dir entgegenwinken können.
Ja,
ne? Ich finde, beides hat irgendwie so seine Vorzüge, ne?
Ja, und du bist ein sehr kommunikativer, offener Mensch.
Aber nicht immer.
Nee?
Nicht immer.
Okay.
Also ich kommuniziere gerne, ja. Aber ich merke auch immer mehr, also je mehr ich mich selbst kennenlerne, desto mehr merke ich, dass ich auch unglaublich viel Zeit für mich selbst brauche.
Ja, das ist aber auch ein Prozess. Ne?
Ja, total.
Ich glaube, Anfang 20, da denkt man irgendwie, man muss überall dabei sein und überall, ne? Und ist selten allein.
Ja.
Und je älter man wird, desto mehr weiß man, okay, das tut mir gut, das brauche ich irgendwie.
Ich finde das ein spannendes Thema. Lass uns da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben das Gefühl, ich bin irgendwie nicht richtig, ich bin falsch, wenn ich Zeit für mich brauche. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch im Coaching-Bereich, wo es genau um dieses Thema ging. Wie fühlt sich das für dich an, dieses Bedürfnis zu haben? Gestehst du dir das ein oder ist es manchmal auch so, dass du sagst, boah, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen strange, dass ich mit niemandem beim Einkaufen reden möchte?
Mhm. Ja, ich glaube, die Gedanken kennt ja jeder, dass man so denkt, okay, ist das jetzt gerade normal? Aber dann, ich weiß nicht, ich glaube, je mehr man erlebt hat und je mehr man irgendwie durch hat, irgendwann denkt man sich, okay, nee, das spielt alles keine Rolle, wie mich die anderen sehen, das spielt alles keine Rolle. Sondern es spielt viel, viel mehr eine Rolle, was ich gerade will, wie ich mich gerade fühle, ob ich mich wohlfühle.
Mhm.
Und ich glaube, da muss jeder seine Erfahrung machen. Ich glaube, manche können es vielleicht ein Stück weit schneller irgendwie erreichen, dass du in diesen Status kommst, ja, wenn du gute Gespräche hast, wenn du gute Mentoren oder so hast, die dich früher auf dieses Thema bringen. Aber ich glaube, viele Leute rennen ganz, ganz lange irgendwas hinterher. Und das ist nicht gesund irgendwie, glaube ich.
Ja, ich finde, wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es ja eigentlich wie so eine Zwiebel. Und je älter du wirst, je mehr Erfahrungen du machst, desto mehr pelzt du irgendwie diese äußeren Schalen dieser Zwiebel ab.
Ja,
ne? Und irgendwann kommt halt wirklich die Essenz zum Vorschein. Und das ist ja dann auch je nachdem, wie intensiv du dich damit beschäftigst, desto mehr Essenz von dir ist am Ende da. Und ich finde das auch ganz spannend, dann so über die Jahre zu sehen, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, vielleicht magst du auch da mal sagen, wie sich das in deiner Beziehung anfühlt, ne? Weil je mehr ich mich ja selbst kennenlerne, je mehr ich werde, je mehr verändere ich mich ja auch, ne? Und dann finde ich, ist es immer ein ganz spannender Prozess. Geht mein Partner mit mir in diese Richtung?
Ja.
Oder ist das vielleicht was, was sich auch irgendwie in gegensätzliche Richtungen dann entwickelt?
Ja.
Habt ihr solche Erfahrungen auch schon für euch gemacht?
Ja, ich bin sehr, sehr gehemmt und das stört teilweise das stört nicht die Beziehung, aber das stört den Umgang der Beziehung, also das Paar, wir als Paar mit der Außenwelt ein Stück weit.
Mhm.
Weil ich oft nicht sehr kommunikativ bin oft ziemlich verschlossen und ich glaube schon, dass manchmal Melina da ein Stück weit auch mehr einen größeren Freundeskreis und so hätte, wo ich mir manchmal denke, dass das mit mir nicht ganz möglich ist.
Okay.
Dass da irgendwie eine gewisse Differenz besteht. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ich alles grundlegend ablehne, aber ich bin schon sehr gerne für mich dann oft auch. Oder ich bin auch sehr gerne in einem sehr vertrauten Setting. Mm. Also ich habe sehr gerne so dieses Gefühl, echt sein zu dürfen, auch in der Beziehung eben. Das ist ja der Ort, an dem man eigentlich am natürlichsten ist. Und das ist ein Status, der ist viel wert, irgendwie, finde ich. Wie ist es bei euch?
Ja, schon ähnlich. Also ich muss sagen, wir sind ja jetzt einfach nächstes Jahr 10 Jahre zusammen. Ne? Und bei uns ist es total spannend, weil über 10 Jahre hinweg passiert natürlich unglaublich viel.
Klar,
ne?
Klar.
Und Dustin ist der Mensch, mit dem ich nicht von zu Hause ausgezogen bin, aber mit dem ich letztendlich den Weg aus Frankfurt damals weggegangen bin, in eine Stadt, die eben nicht mehr 40 Minuten um die Ecke von Mama und Papa ist, so gefühlt.
Ja.
Dustin ist der Mensch, mit dem ich erwachsen geworden bin, mit dem ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin. Und es ist total spannend zu sehen, es hat sich in den letzten 10 Jahren super viel verändert.
Mhm.
Und wenn man so unsere Werte mal über diese 10 Jahre hinweg so nebeneinander legen würde, hat sich da auch sehr, sehr viel verändert.
Okay, okay.
Ne? Also wir haben, glaube ich, schon noch so ziemlich die gleichen Grundwerte. Also wir wissen, was uns wichtig ist. Nicht glaube ich, das weiß ich. Ne?
Ja, ja.
Das sind so die Dinge, die uns einfach wichtig im Leben sind und die irgendwo auch diesen Konsens brauchen, sonst würde es diese Beziehung nicht geben. Aber alleine so durch die Erfahrungen, die jeder auch für sich gemacht hat, durch seinen Job, durch das Umfeld, was man auch in dem Kontext hat, hat sich schon auch viel verändert. So, ne? Jetzt gar nicht negativ, sondern es bereichert ja auf jeder Ebene wieder dann auf eine neue Art und Weise. Und es ist spannend zu sehen. Und ich finde das auch total spannend, so in unserem Freundeskreis zu beobachten, weil wir haben in unserem Freundeskreis tatsächlich viele Paare, die extrem lange zusammen sind, / waren.
Ja.
Und gerade bei diesem Thema Waren sieht man halt dann doch, dass Erfahrungen auch so prägen können, dass eben unterschiedliche Wege daraus resultieren.
Ja,
ne? Und das finde ich schon ganz spannend. Deshalb glaube ich, ist es einfach unglaublich wichtig, wenn wir auch irgendwie von einer gesunden Beziehung sprechen, dass man für sich seine Prioritäten klar definiert. Für sich genau schaut, okay, was steht an erster Stelle und was steht an zweiter Stelle diese Prioritäten im Alltag auch lebt. Also ich glaube, das ist auch so das Geheimrezept, warum man nach 10 Jahren wirklich noch irgendwie happy miteinander sein kann. Ne? Weil nur wenn man einander priorisiert und nach 10 Jahren ist da ja auch super viel alltägliche Routine.
Natürlich,
drin,
Dann
nur dann kann das funktionieren. Und es ist so lustig, weil gerade dieses Jahr hatten Dustin und ich zum Beispiel auch das Thema, wo wir von Routinen sprechen, dass sich so bei uns eingependelt hat, dass wir immer auf der Couch essen.
Okay,
Und das haben wir früher nie getan. Wir hatten immer so unser Ritual, am Tisch zu sitzen. Und es hat ja auch eine ganz andere Dynamik, wenn du am Tisch sitzt, wenn du dir gegenüber sitzt.
Man ist irgendwie fokussierter.
Du schaust dir in die Augen und du isst und du zelebrierst das Essen auch. Bei uns ein riesengroßes Thema, weil wir beide unglaublich gerne kochen.
Ja.
Und irgendwie hatte sich das dann aber so eingeschlichen, dass wir nur noch vorm Fernseher auf der Couch saßen und gegessen haben. Und das ist für mich so diese Beziehungsroutine, dieser Beziehungsalltag an einem simplen Beispiel einfach mal gezeigt.
Ist bequem, ne? Das ist bequemer. Ne?
Und da dann aber halt wieder achtsam zu sein, das zu merken. Und er hatte das dann angesprochen und meinte so, boah, das ist mir gerade irgendwie voll zuwider, nebeneinander zu sitzen, beide gucken nach vorne auf den Fernseher. Ich meine, waren immer Nachrichten, also Produktives will ich an der Stelle sagen. Ich bin jetzt nicht derjenige oder er auch nicht, der vorm Fernseher da stundenlang sitzen muss. Aber dann immer wieder sich bewusst zu werden, okay, ne, wie entwickeln sich gerade Dinge, achtsam zu sein für das, was ist und auch immer wieder zu gucken, passt das noch zu uns und verlieren wir uns durch sowas, dass man einfach eher nebeneinander sitzt und was können wir tun, um wieder miteinander zu sitzen?
Ja, klar. Hast du in dem Moment dann genauso gedacht und hast es nur nicht gesagt? Nö. Oder war, nee, nein, also dir war es noch nicht bewusst, dass das einen Einfluss haben könnte auf eure Gespräche und eure Beziehung.
Ja, für mich war es tatsächlich so, das war ja jetzt dieses Jahr und dieses Jahr war unglaublich anstrengend für mich, weil ich bin ja in meine Selbstständigkeit gegangen und das ist auch was glaube ich ganz, ganz viele unterschätzen, denn in der Selbstständigkeit ist es ja wirklich so, jede Handlung, die du machst, machst du zum ersten Mal.
Ja, ja, ja.
Und wenn du einen klassischen, normalen Job hast, dann hast du eine gewisse Routine, du hast Hilfestellungen durch deine Vorgesetzten. So, und selbst und ständig, ne? Du bist ständig dabei, neue Dinge für dich zu entdecken. Zumindest am Anfang, bis du sie irgendwie für dich etabliert hast. Und für mich hat das unglaublich viel an meinen Ressourcen und an meiner Energie gezehrt. Das hat unglaublich Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber es war anstrengend.
Ja.
Und ich war dann oftmals abends einfach müde.
Ja, ja,
und wollte einfach auch auf der Couch sitzen. Ja, ja, ne? Und deshalb war es auch nicht falsch, auf der Couch zu sitzen, aber es war schon ein guter Prozess, sich bewusst zu werden, dass unsere Kommunikation dadurch nicht mehr so schön ist, weil sie halt einfach auf der Couch nicht stattgefunden hat.
Ja, klar, klar.
Deshalb, als er das gesagt hat, hat das für mich schon so ein bisschen gedauert, bis ich das nachvollziehen konnte.
Okay.
Ne? Mittlerweile sitzen wir wieder am Tisch und genießen das Essen am
Tisch. Aber das ist wirklich so ein Ding. Ich meine, wenn du dann abends, man ist total platt vielleicht und dann, okay, kann man dann noch kommunizieren? Ne? Hat man dann noch die Kraft? Hat man dann noch den Fokus, irgendwie Gespräche zu führen, die irgendwie inhaltvoll sind oder braucht man das in dem Moment auf der Couch zu sitzen und nichts zu sagen und sich wenigstens ein bisschen berieseln zu lassen?
Es kann ja beides schön sein.
Genau,
ne? Ich glaube, es darf einfach nur nicht entweder A oder B sein, sondern es muss halt eine gesunde Mischung aus beiden sein.
Ja, ja.
Und da auch für beide zu schauen, was ist der Weg, dass da einfach ein Gleichgewicht in einem entstehen kann, dass man eben auch eine Ruhephase hat. Ich glaube, das ist insbesondere auch in der aktuellen Zeit ein riesengroßes Thema.
Total,
ne? Im Moment bündelt sich ja auch einfach alles zu Hause.
Ja.
Und da halt immer wieder zu schauen, wie kann ich mir diese Recharging-Momente schaffen, aber trotzdem irgendwo auch noch geben und in dieser Balance halt irgendwo zu sein. Ich glaube, das ist ein super großes Thema. Wie ist das bei euch? Also gerade so diese Balance zu halten, weil...
Ich muss sagen, wir geben uns sehr viel Raum irgendwie. Also ich glaube, bei euch ist das so, ihr arbeitet ja sehr viel.
Ja.
Das, ne? Also okay,
ja,
und das ist bei
Fall.
Uns weniger. Ja? Wir haben beide, Medina hat 32 Stunden, ich habe 28 Stunden. Ich mache halt sehr viel meine Sachen in der Zeit, die ich eben spare an Stunden auf der Arbeit. Und Melina nutzt die Zeit eben entweder, um irgendwie sich zu entspannen oder Sport zu machen oder also ihre Themen einfach zu bearbeiten.
Mhm.
Und dann, wenn das jeder für sich so gemacht hat, dann kommen wir zusammen und dann haben wir auch die Zeit, die qualitativ irgendwie hochwertig ist.
Mhm.
Und ich habe morgens meine Zeit, wo ich praktisch hier bin und Melina schläft einfach noch, weil sie braucht den Schlaf, ich brauche ihn nicht. Und dann nutze ich das schon mal, um meinen Routinen irgendwie hier so nachzugehen und an meinen Sachen zu arbeiten, dass ich auch die Beziehung nicht belaste mit denen.
Mhm.
Ne? Ich meine, man neigt ja auch oft dazu, den anderen dann mit einbeziehen zu wollen und ständig darüber reden zu wollen. Das ist auch gefährlich in gewisser Weise. Und muss ich sagen, da haben wir sehr viel Raum für uns.
Und genau das finde ich auch super wichtig, gerade wenn wir nochmal so auf dieses Thema Zeit füreinander haben, nochmal zu sprechen zu kommen. eine Beziehung heißt nicht 24/7 miteinander zu sein. Ja, ne? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum eine Beziehung bei vielen auch einfach nicht funktioniert. Eine Beziehung heißt nicht, ich lade meine ganzen Laster auf dem anderen ab, sondern heißt schon, hey, ich muss mit mir selbst klarkommen und wenn ich mit mir selbst fein bin, dann funktioniere ich auch mit jemand anderem. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ein Punkt ist, den viele nicht berücksichtigen, sondern quasi einfach nur so sich auf den anderen so drauflehnen.
Ich glaube auch,
Und deshalb finde ich das unglaublich wichtig. Und wie ist das denn beim Reisen bei euch beiden mit der Zeiteinteilung? Wenn du sagst, du bist eher so der Mensch, der sich zurückzieht, Melina ist eher so, ich sag mal, ein bisschen extrovertierter. Mhm. Wie kommt ihr beim Reisen miteinander zurecht?
Beim Reisen ist es anders. Beim Reisen ist es dann so, dass ich die dominante Rolle einnehme, weil bei mir fällt dann bei mir fällt die Anspannung ab. Ich kann mir sagen, okay, hier kennt mich niemand. Mir ist es nicht unangenehm, Englisch zu sprechen, mir ist es nicht unangenehm, mit Leuten zu reden, weil ich irgendwie so, das pusht mich so, wenn ich weiß, okay, hier ist alles neu, hier, die Leute werden mich niemals mehr sehen und irgendwie ist das eine Art Freiheit, die total, und Melina ist dann so ein bisschen vorsichtiger und ja, ich würde auch gern in nach Kolumbien und so, also auch mal dahin, wo es so ein bisschen mehr wehtun könnte. Also mich reizt auch so ein Stück weit, also jetzt nicht übertrieben Risiko eingehen, aber ein Stück weit dann auch doch so unbequemere Regionen. Mhm. Ja.
Wenn du von Reisen sprichst, du sagst ja auch woanders vegan, da geht es darum, Reisen nicht zur Erholung zu machen, sondern wirklich Reisen als Lebenseinstellung, sage ich mal, fast schon zu verwenden. Das heißt, das Konstrukt ist ja schon auch den alltäglichen Job, den ihr ja beide noch habt, langfristig aufzugeben und dauerhaft zu reisen.
Ja, genau. Also das Ziel ist zumindest, wir sparen gerade Geld oder haben auch Geld gespart. Und das Ziel ist erstmal ein Jahr reisen zu können, ohne sich Gedanken machen zu müssen und dabei aufzubauen, ja.
Wie gehst du denn mit dem Thema um? Weil auf der einen Seite, ich kann das total verstehen, als ich auch noch in meinem Angestelltenverhältnis war, ich hatte auch ein ganz, ganz arges Freiheitsbedürfnis. Mm, ne? Dieses Bedürfnis, in die Welt raus, Dinge zu erleben. Ich habe mich total eingesperrt gefühlt in diesem festen Konstrukt mit dem Arbeitsvertrag. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt wo ich in meiner Selbstständigkeit bin, ja theoretisch auch von überall arbeiten kann, was mit Corona gerade ein bisschen schwierig ist, ausgeklammert, habe ich das auch schon getan. Freiheit heißt aber auch immer der Verlust von Sicherheit.
Ja.
Wie fühlt sich das für dich an?
Ich muss sagen, ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man später erst erreicht, dass einem Dinge ein Stück weit egal werden. Mhm. Dass ich weiß, ich bin so weit abgesichert, egal was passiert. Wir sind in Deutschland groß geworden, wir sind in einem Sozialstaat groß geworden und auch wenn man hofft, dass es nie passiert, aber man ist abgesichert. Mhm. Und ich habe keine Angst davor, ich will jetzt nicht sagen Armut, aber ich habe keine Angst davor, sehr einfach leben zu müssen. Mhm. Und ich glaube, wenn man diesen Gedanken hat, dann macht einem alles andere keine Angst mehr. Ich habe keine Angst, Privilegien aufgeben zu müssen. Ich habe keine Angst, in der kleinen Wohnung zu leben. Ich habe keine Angst, kein Auto zu haben. Was soll mir passieren? Mhm. Ja, also welche Sicherheit braucht man letztendlich? Die Sicherheit, die man hat, oder das Wichtigste ist eigentlich der Partner. Mhm. Das wäre das Einzige, was verändern würde. Mhm. Ne? Also so sehe ich das.
Was? Wie geht denn dein Umfeld oder explizit auch, ich sag mal, die etwas ältere Generation unserer Eltern?
Ja, genau, ja. Und das ist sowieso ein total interessantes Thema. Wie hat sich das verändert zu den Eltern? Mhm. Aber genau, meine Eltern, die können das nicht ganz nachvollziehen. Ja? Ich habe zum Beispiel gestartet, ich habe ein Nebengewerbe eben und habe so lange Auftragsarbeiten gemacht. Ich habe so Hochzeiten fotografiert und Produkte, Weinflaschen für irgendwelche Weingüter, so Dinge. Mhm. Und für meinen Vater war dann klar, oh, das fängt jetzt ja an bei ihm und das ist ja super, ne? Da hat er ja genau das. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ich bin kein Dienstleister, das regt mich alles total auf, irgendwie das so machen zu müssen, wie derjenige das möchte und ohne persönlichen...
Ja, klar.
Ohne, also, und das hat mich so... gestört ein Stück, dass ich gesagt habe, nein, das ist auch nicht das, also das ist nicht das, was ich will, das ist der Weg dahin. Mhm. Also das war der erste Schritt zu sagen, okay, ich mache mich ein Stück weit selbstständig, ich gucke mal, wie ein bisschen Geld reinkommt, aber dann auch klar zu sagen, nee, ich gehe jetzt den Schritt weiter, und das konnten dann meine Eltern nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Die haben gesagt, okay, du machst doch jetzt das, was dir Spaß macht. Da habe ich gesagt, nein, ich fotografiere Dinge für Menschen oder ich fotografiere auf Hochzeiten. Was ist das? Was ist das für mich?
Ja, ja.
Ne? Und das ist dann halt so ein Punkt, okay, und wie willst du dann Geld verdienen? Und da kommt man dann ganz schnell in diese Themen rein, wo gerade die ältere Generation nicht ganz nachvollziehen kann, wie
Dinge
heute funktionieren.
Der Punkt ist, das Thema Selbstverwirklichung ist einfach in der älteren Generation hat einen anderen Stellenwert als bei uns. Ja. Ne? Und ich meine, wir sind aus den 90ern, sage ich mal. In eine Welt hineingeboren, in der wirklich alles in Fülle da war.
Ja.
Wir hatten niemals das Bedürfnis, irgendwas missen zu müssen, vom Grundding her. Und ich glaube, deshalb haben wir auch, ich weiß nicht, sind wir Generation Y oder Z?
Oh Gott, ich weiß auch nicht genau, was wir sind.
Wir hinterfragen viel und deshalb sind wir Generation Y. So.
Okay.
Aber wir stellen viel in Frage. Wir sind so diese Sinnsucher.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das finde ich auch wiederum spannend, denn die Sinnsucher, die probieren eben auch viel aus, wie du gerade beschrieben hast. Wir gucken und fühlen uns in Sachen rein, haben aber auch kein Problem damit, Sachen wieder liegen zu lassen.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist so eine Tradition oder auch eine Vorstellung, die eben der älteren Generation nicht wirklich verständlich ist, weil da geht man einen Weg, und ich finde das auch total spannend, gesellschaftlich zu beobachten, wenn man sich alleine mal so die Arbeitsmarktsituation anschaut, ne? Oder wie man einen Job bekommt. Früher hatte man diesen geraden Lebenslauf gebraucht, wo keine Fehlzeiten drin sein sollten, keine Lücken.
Ja, ja.
Und heute machen die Lücken doch eigentlich den Lebenslauf aus. Wo ich auf Reisen war, da wo ich was zu erzählen
habe.
Und das kommt mir jetzt auch gerade erst, aber das Bild hat sich einfach unglaublich gewandelt.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist einfach für viele der älteren Generation schwer nachvollziehbar ist.
Ja.
Aber da ist ja auch wieder Toleranz dann einfach so das Stichwort.
Ja,
ne?
Ja. Wie glaubst du, hat sich Beziehung verändert? Also ich stelle mir manchmal vor, wenn wir jetzt mit unseren Partnern 30, 40 Jahre zusammen wären. Mhm. Wäre man dann immer noch so, wie wir eben gesprochen haben, dass wir sagen, man reflektiert sich immer noch selbst, man guckt, dass man irgendwie sich Freiräume, man verändert sich, aber man verändert sich mit dem Partner zusammen und alles das, was wichtig ist, ob das dann auch noch so ist oder ob dann noch ein Stück weit mehr Routine, eine andere Art von Routine einsetzt, die dann die Beziehung doch verändert. Weil ich gehe jetzt mal in die Generation unserer Eltern. Ich nehme eine Beziehung, ich meine, man bekommt das nicht mehr ganz so mit, aber ich nehme diese Beziehungen in gewisser Weise komplett anders wahr.
Also ich glaube halt auch, alleine aus dieser Tradition heraus hat auch eine Ehe einen ganz anderen Stellenwert in der älteren Generation, als sie in der jüngeren ist. Die jüngere Generation ist ja diese Tinder-Generation, wo ich nicht dazugehöre, muss ich echt sagen. Aber das ist das, was ich halt auch immer mehr so beobachte, dieses das nächste Wischen und dann habe ich noch eine Option besser. Und das ist aber auch wieder dieser Optimierungsdrang, von dem wir eben jetzt auch schon gesprochen haben, so in Ansätzen, dieses schneller, besser, toller zu haben.
Ja.
Ne? Und ich glaube, deshalb sind auch Beziehungen nicht mehr so beständig, wie sie das früher waren.
Ja.
Wobei früher natürlich auch viel, viel stärker dieser Weg geprägt war, ich heirate und dann muss das auch für immer sein.
Stimmt,
ne? Es ist ja eine Schande, das irgendwo aufzulösen.
Ja.
Und das ist alles viel, viel lockerer geworden.
Ja.
Und durch dieses Lockere, durch diese sozialen Medien ist natürlich auch die Möglichkeit größer geworden.
Ja.
Ne? Du hast mehrere Möglichkeiten. Ich für mich würde mir wünschen, dass wir weg davon gehen, ständig optimieren zu müssen, sondern Krisen einfach auch als Chancen miteinander zu nutzen, um gemeinsam zu wachsen.
Den Wert zu sehen weiterhin in dem Ganzen. Ne?
Ja. Und halt nicht zu schauen, okay, da läuft was gerade nicht, dann lasse ich den liegen und gucke bei Tinder, wer die nächste Best-Opt-In-Variante ist, sondern sich mit demjenigen mehr zu beschäftigen.
Ja.
Und da bin
ja.
ich unglaublich glücklich, dass ich dieses Privileg habe, da jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem das eben genauso funktioniert. Aber das ist auch lustig, weil als wir uns kennengelernt haben, gab es noch kein Tinder. Ja,
oh Gott, daran merkt man dann, wie alt man ist.
Dass es schon lange her ist,
das,
ja.
Das ist aber, das ist super interessant. Und ich finde, also meine beste Freundin zum Beispiel, die ist auch ein Stück weit in so eine, so ein bisschen Richtung dieses ganze Tinder. Und also, ne? Und wenn du dann auf einmal wieder eine Beziehung möchtest, wenn du auf einmal wieder die Tiefe haben möchtest und die Gespräche, und dann findest du es auf einmal nicht. Du bist eine Zeit lang nicht in der Lage, das zu tun, weil die Menschen, die du da kennenlernst, teilweise das ja auch nicht können.
Und auch also nicht wollen.
Auch nicht wollen, genau, ja. Genau. Und da muss man aufpassen, dass eine ganze Generation das nicht verliert, das nicht verlernt in gewisser Weise. Und das ist... Das ist schwierig.
Und deshalb finde ich es aber auf der anderen Seite so schön, dass diese ganze Achtsamkeitsbewegung jetzt wieder kommt. Ne? Weil für mich ist das so ein Konterpol zu dem ganzen Oberflächlichen, was sich hier irgendwo entwickelt.
Aber in welcher Generation, in welcher Blase gibt es diese Bewegung? Gibt es sie bei den 16, also bei den jetzt ganz jungen Menschen? Oder gibt es sie in unserem Alter eher? Weißt du, das ist ja auch nochmal ein Gedanke.
Das ist richtig, aber ich glaube zum Beispiel gerade so dieses Thema, sich vegan zu ernähren, Gesundheit, Bewusstsein, Umwelt. Ich meine, schau dir Greta sind schon alles junge Teenager, die im Schulalter sind, und was ich auch ganz klasse finde, dass die für solche Themen wieder aufstehen und sagen, es ist wichtig. Ne? Ich glaube, weißt du, das Ding ist, das sieht man ja auch super schön so an der geschichtlichen Entwicklung. Es passieren immer bestimmte Dinge, die hochgehen bis zu einem Peak. Und dann ist das Leiden zu groß und dann geht es wieder in die andere Richtung. Das ist ja so das, was man irgendwie so mit allem irgendwie beobachten kann. Und deshalb glaube ich auch, dass dieses Thema Bewusstsein immer wichtiger werden wird, weil der Leidensdruck irgendwo auch zu groß sein wird für diese Themen. Und und finde es einfach super schön, die Menschen, die eben schon auf diesem Weg sind, irgendwo dann zu begleiten. Genau in die Richtung zu unterstützen. Das tust du ja mit deinem Projekt, das tue ich mit dem, was ich tue. Genau. Und deshalb muss es davon mehr geben.
Ja, stimmt.
Cool. Jetzt haben wir echt lange über ganz, ganz viele verschiedene Themen gequatscht. Wie ist das denn bei dir? Ich versuche immer noch so am Ende des Interviews noch so ein paar Fragen herauszukitzeln, einfach auch, was vielleicht insbesondere dem Zuhörer nochmal ein bisschen was über dich verrät oder auch vielleicht eine Anregung sein kann. Was gibt dir im Alltag Kraft? Also ich glaube, wir alle haben ja irgendwo bestimmte Kraftquellen, die wir für uns anzapfen können. Auch so eine Form der Achtsamkeitsübung, sich darüber überhaupt bewusst zu sein, was gibt mir Kraft und was raubt mir Kraft. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist das bei dir? Mit was kannst du direkt anzapfen und du weißt, es gibt dir Energie und Kraft?
Das ist ganz, ganz einfach. Also ich bin oft morgens, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat oder sich nicht gut fühlt und irgendwie so ein Gefühl im Bauch hat, man muss später noch arbeiten und es ist so, man fühlt sich einfach nicht gut und man fühlt sich nicht irgendwie inspiriert und es funktioniert irgendwie nicht alles und dann... Das, was ich machen kann, das, was ich immer machen kann, ist Schuhe anziehen und rausgehen. Und ich meine jetzt nicht joggen, ich meine, viele machen das ja, viele haben so ein bisschen den Sport für das. Für mich ist einfach nur spazieren gehen. Ich ziehe mir an und dann gehe ich los. Entweder geht Melina mit und dann so nach den ersten Metern ist es schon was anderes. Allein dieser Rhythmus vom Laufen und man hat so ein Trott nach vorne irgendwie, also so, es ist was sehr Beruhigendes, um neue Gedanken zu fassen, um irgendwie abzuschließen mit manchen Dingen, und das ist super, super simpel. Und dann komme ich zurück, halbe Stunde später, und es ist so ein bisschen, es ist auf jeden Fall besser, immer besser.
Das ist schön, ja.
Was ist bei dir?
Also bei mir ist definitiv auch die Natur ein riesengroßer Punkt. Ich, hab vor 3 Jahren erst angefangen, alleine rauszugehen. Im Sinne von, nicht alleine rauszugehen, aber zum Beispiel mich alleine in einen Café zu setzen.
Ja.
Habe ich vorher nie gemacht.
Vielen Leuten ja sehr, sehr unangenehm.
Ja, und ich meine, ich hatte damals eine Situation, ich hatte so ein bisschen keine andere Wahl, weil ich relativ lange krankgeschrieben war. Und tagsüber halt einfach niemand Zeit hatte. Und ich halt aber dann doch so fit war, dass ich mich bewegen konnte. Und mich alleine in einen Café zu setzen mit einem guten Buch, in der Sonne, das ist für mich Kraft pur. Für mich ist es aber halt auch irgendwie am Wasser spazieren zu gehen, mit der Natur in Kontakt zu sein oder aber auch Klavier zu spielen. Ich liebe es, einfach nur ohne Noten drauf loszuspielen und zu gucken, was passiert.
Ja, weil es ganz viel mit Intuition zu tun
hat. Und Spiel, ich finde, du kannst über Instrumente so viel von dir ausdrücken und irgendwie rausbringen und auch Wut, Aggression abbauen, alles, wenn da mal was da ist.
Alles, ja.
Aber ich habe irgendwie so viele Dinge, genauso Kochen ist für mich was, ne? Da irgendwie so wirklich, also alles, was man eigentlich achtsam machen kann, sind einfach super schöne Trainings, um irgendwo von negativen Emotionen wegzukommen. Ja. Und das kann sogar das Abspülen sein, ne? Weil wenn ich das mit voller Hingabe und Achtsamkeit mache, dann hilft mir selbst das, über Dinge hinwegzukommen.
Ich finde das so interessant. Einfache Dinge tun so gut.
Ja,
oft.
Ja.
Also so gerade um einen Abschluss zu finden. Zum Beispiel, wenn man irgendwie auf der Arbeit steht und man macht noch am Ende macht man sauber und kehrt. Ich liebe Kehren. Wirklich. Also es ist so befriedigend. Und es klingt so dumm. Aber der dreckige Boden, den macht man am Ende sauber, man kann ein bisschen nachdenken, das ist einfach eine sehr, sehr entspannende Arbeit. Und ich glaube, so gibt es ganz viele Abspülen, es gibt ganz viele Arbeiten, die super entspannend sein können.
Und weißt du, das finde ich dann halt wieder so lustig, weil, also ich finde, das merkt man auch gerade in dieser ganzen Corona-Phase jetzt so arg. Es gibt gerade nicht die Hyper-Partys mit Feuerwerk und lauten Beats. Keine Frage, ich mag die auch gerne. Ja. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber das sind die Dinge, die viele Menschen brauchen, um halt eben das Gefühl zu haben, zu leben und das Gefühl zu haben, Kraft zu tanken. Aber am Ende des Tages sind es doch die simplen und einfachen Dinge, die uns jederzeit zur Verfügung stehen.
Ja.
Und wenn das halt mal nicht da ist, sich einfach wieder so ein bisschen zu besinnen auf das Wesentliche und zu gucken, was steht mir eigentlich immer zur Verfügung, wo muss ich nicht hunderte von Euro rein investieren, sondern was habe ich wirklich so als mein Toolkit? Und ich finde, das ist auch so eine wichtige Arbeit. Das ist ein wunderschönes Coaching-Tool, so ein bisschen zu gucken, was ist mein Ressourcenrucksack, den ich immer dabei habe und wo ich immer irgendwie was draus ziehen kann.
Ja, super spannend,
Du liest bestimmt doch auch das ein oder andere Buch.
Ich lese viel zu wenig im Moment, aber ich habe sehr viel gelesen.
Wenn es so ein Buch gibt, wo du sagst, das Buch hat mich irgendwie geprägt, das hat mich irgendwie angeregt, in bestimmte Richtungen zu denken, vielleicht auch dich so ein bisschen auf den Weg gebracht, den du jetzt gerade für dich gehst. So deine Empfehlung, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Christoph Schlingensief, sagt ihr dem was?
Nein. Aber das ist gut.
Ja, okay. Christoph Schlingensief war Aktionskünstler und hat extrem. Die haben zum Beispiel 2000, haben die, nur mal ein ganz kurzes Beispiel, haben die eine Partei gegründet und wollten den Wolfgangsee, an dem damals Helmut Kohl sein Ferienhaus hatte, den wollten die zum Überlaufen bringen, indem sie 2 Millionen, das haben sie vorher ausgerechnet, 2 Millionen Arbeitslose in den Wolfgangsee bringen, damit der Wasserspiegel so ansteigt, dass Helmut Kohls Ferienhaus praktisch überschwemmt wird und er also das so ganz abstruse Gedanken, die aber heutzutage so viel Aktualität haben.
Okay.
Also es ist. Der war dann auch, der hat in Bayreuth inszeniert und so, also Wagner-Festspiele und so. Also der war dann schon eine große Nummer gegen Ende und hat aber schon so Themen, der hat in Österreich hat er so eine, wie so eine Show gehabt im Fernsehen, wo sie immer Asylanten abgeschoben haben.
Okay.
Und das war auf einem Platz in Österreich. Und das war so real gemacht, das war Kritik, das war reine Gesellschaftskritik. Aber das ist jetzt 15, 20 Jahre später immer noch so aktuell, dass sowas passiert, dass Leute abgeschoben werden, dass einfach weil er so aktuell ist und weil er so streitbar ist in gewisser Weise. Und er ist dann gestorben an Lungenkrebs.
Okay.
Und hat seinen Krebs mit einem Tagebuch dokumentiert. Sehr intelligent, sehr bewegend und da steckt so viel drin. Und das Buch heißt, es gibt verschiedene, also es gibt einmal dieses, wo er die Krebsbehandlung komplett begleitet. Und es gibt ein Buch, was so einige Dinge zusammenstellt, also einige Reden von ihm, einige Visionen. Und das heißt, glaube ich, ich weiß, ich war's oder sowas. Ich habe es im Buchregal, aber ich kann gerade den Titel nicht ganz
genau sagen. Naja, kannst du mir nochmal sagen, dann packe ich es in die Shownotes rein. Ja, cool. Nee, habe ich noch nie von gehört. Mhm. Ich bin auch nicht so der politische Mensch, muss ich sagen. Aber es klingt auf jeden Fall anders.
Ja.
Anders, ja.
Ich meine, klar, es gibt auch irgendwie Romane, die einen geprägt haben, aber oft sind es so Personen, die für was einstehen, obwohl noch ganz viele andere das nicht sehen.
Ja, beziehungsweise ja auch irgendwo Extremsituationen, wenn du sagst, er beschreibt in diesem Buch ja letztendlich seine letzte Zeit ne? Das sind ja dann, das finde ich immer auch so ganz spannend, das sind ja auch ganz andere Gedanken, die dann da aufkommen, als wenn du in deinem alltäglichen Leben lebst.
Und, und das ist so ein interessanter Punkt, wie Menschen, also sehr intelligente Menschen, die kein Problem haben, sich selbst zu öffnen, die den Schmerz zu zeigen, wie die mit dem Tod umgehen. Ich weiß damals auch Wolfgang Herrndorf, der Chick geschrieben hat zum Beispiel, der hatte auch Krebs. Und ich finde diese Aufzeichnung von den Leuten, das ist so roh und das tut so weh, weil viele Menschen den Tod dann doch immer noch auch in den letzten Zügen von sich wegschieben. Mhm. Und ich glaube, gerade Schriftsteller, Künstler haben irgendwie die Fähigkeit, den Tod nah ranzulassen und zu reflektieren in diese Situation, was extrem ist. Weil das ist ja für uns als Mensch.
Das ist Wahnsinn, ne?
Also, und das ist immer das Interessante, sowas dann lesen zu dürfen. Das ist schon.
Wie ist das jetzt mit eurem Projekt, um das irgendwie nochmal abschließend jetzt auch nochmal zu framen? Ihr wollt reisen. Jetzt ist natürlich das Corona-Thema da. Mhm. Wie geht es mit dem Projekt weiter und wie werdet ihr im Jahr 2021 eure Reise mit Woanders Vegan weitermachen?
Ja, also ich möchte ganz gern, ich habe immer gern so einen Punkt, an dem es losgeht. Mhm. Und deswegen will ich schon ein Jahr früher, ich will für den Dezember 2021 den Flug buchen und zwar so einen Einwegflug, ja, nicht zurück nach Südostasien und dass es für mich feststeht, dass da irgendwie was greifbar ist. Und bis dahin dann einfach drauf zuarbeiten, einfach zu gucken, wie kann man die Tage, die man frei hat, gut nutzen, wie kann man irgendwie unterwegs sein, auch in Italien, auch in Europa. Es gibt so viele interessante Dinge, die man irgendwie beleuchten kann. Und es ist ein ganz gutes Trainingsfeld, um besser zu werden, gerade was Videoproduktion, gerade was Geschichten erzählen, irgendwie mit Film angeht. Das ist einfach eine gute Möglichkeit, gerade in der Situation jetzt, wo man so ein bisschen aufpassen muss, wo man jetzt nicht in der ganzen Welt rumreisen kann, um da einfach die Skills, die eigenen Tools irgendwie zu verbessern und dann dann vorbereitet zu sein, in gewisser Weise, natürlich.
Schön. Ja. Jetzt gibt es euch ja auf verschiedenen Kanälen. Vielleicht magst du ja am Ende noch mal kurz was dazu sagen, wo man euch findet. Mhm. Im Moment ist es ja sehr viel so einfach der alltägliche Content, ne? So die Themen, die euch beschäftigen. Ja. Wo findet man euch, wenn man mehr von euch erfahren möchte?
Also das Erste, was ich jetzt empfehlen würde, ist der YouTube-Kanal. Der wird sehr gepflegt von mir, weil das ist so eine Herzensangelegenheit. Eigentlich alles, aber der YouTube-Kanal ist so das Größte, das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Dann gibt es natürlich Instagram und Facebook und dann gibt es noch einen Podcast neben der eigenen Website.
Cool, und, also Woanders Vegan, auf Instagram, auf YouTube,
genau, überall. Eigentlich überall, ja. Den Podcast dann auch überall, wo es Podcasts gibt eben.
Okay.
Und auf dem YouTube-Kanal gibt es eben auch einige persönliche Kurzfilme und sowas. Mhm. Also Dinge, die ich mache, bis es dann auch losgeht. Einfach, wo ich mich selbst mit Themen befasse. Wen das interessiert.
YouTube. Schön. Ja, dann an dich da draußen, wenn du da Lust hast, mehr zu erfahren, schau auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei. Es war mir eine Freude, heute mal so offen mit dir zu so ganz unterschiedlichen Themen zu sprechen. Und ich finde es immer auch so bereichernd und so interessant, wie jeder so seine eigene Meinung auch zu den Themen hat und das irgendwie mal zusammenzubringen. Ich fand, wir haben viele spannende Themen heute angesprochen, gerade so das Thema Beziehung, ne?
Ja.
wie kann eben eine Beziehung in der aktuellen Welt auch irgendwo dauerhaft und langfristig bestehen. Mhm. Wir haben gesprochen über den Unterschied in verschiedenen Generationen, über das Thema Freiheit, über das Thema Zeit, wie finden wir Zeit miteinander. Von daher, ich danke dir von Herzen, dass du
danke
zu Gast
dir.
Warst.
Ja.
Und ja, bis ganz bald.
Ja, genau.
Tschüss.